Materials World, der Podcast des ZFM.
Ich bin Anne Kunz und mich fasziniert die Vielseitigkeit von organischen Molekülen, dass zum Beispiel ein Molekül so viele verschiedene Anwendungen haben kann.
Mein Name ist Hermann Wegner, ich bin ein Molekülversteher und bin jedes Mal wieder überrascht, dass die alles können.
Hallo und willkommen zum Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. Heute wollen wir Sonnenenergie ernten. Fast jegliche Energieform, die wir hier auf der Erde kennen und auch nutzen, kommt oder kam von der Sonne. Nehmen wir nur mal die Pflanzen, die es im Laufe der Evolution geschafft haben, die Energie der Lichtstrahlen über den Prozess der Photosynthese äußerst effizient einzufangen. Solarzellen wären ein anderes, jetzt aber technisches Prinzip. Und es gibt noch viele weitere. Heute wollen wir mit zwei Forschenden aus der organischen Chemie, der JLU, über etwas sprechen, das sich englisch Molecular Solar Thermal Energy Storage nennt. Also wie die Kraft der Sonne mit Molekülen eingefangen und gespeichert werden kann. Ein gutes Stück Grundlagenforschung. Wir sprechen mit Anne Kunz, Doktorandin in der organischen Chemie. Hallo.
Richtig. Hallo.
Und mit Professor Hermann Wegner. Er ist Professor im Institut für organische Chemie der JLU. Hallo, Herr Wegner.
Ja, hallo, guten Tag.
Genau, und ich bin Martin Schäfer und führe durch den Podcast. Doch zunächst haben wir etwas mitgebracht, ein Geräusch, das mit dem Ganzen zu tun hat. Was hören wir da?
Wir haben euch nämlich quasi einen sonnigen Tag mitgebracht, weil wir die Energie der Sonne nutzen wollen und die in unseren Molekülen speichern wollen.
Mhm. Also wir hören da ja so ein bisschen Wind, Wiese, Insekten, Vögel. Was hat das so alles mit Sonne zu tun, mit Leben?
Ja, wir haben uns gedacht, dass nicht nur, wie Sie sagen, unser Energiespender für unsere Energie an sich, aber auch für Energiespender für Leben ist. Das heißt, alles, was eben Geräusche macht, hängt am Ende auch von der Sonne ab, vor allem in der Natur. Mhm. Also Vögel, Insekten, das Rauschen der Bäume, die Bäume, alle brauchen sie Energie von der Sonne.
Mhm. Ganz tolles Beispiel, Frau Kunz. Aber was hat das mit Ihrer Forschung zu tun?
Tja, ich beschäftige mich eigentlich tatsächlich schon seit meinem Bachelor mit molekularen Schaltern. Und die wollen wir dazu nutzen, dass sie quasi mit dem Licht der Sonne in einen energetisch angehobenen Zustand gebracht werden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Schalter. Die Sonne schaltet quasi unser Molekül in einen anderen Zustand. In der kann dann die Energie gespeichert werden und hoffentlich dann später wieder zurückgeschalten und kann dann die Energie in Form von Wärme wieder abgeben.
Mhm.
Das ist das Konzept von quasi den molekularen, solaren, thermalen Energiespeichersystemen. Also die nennen wir auch kurz MOST.
Herr Wegner, zum Stichwort MOST, was steckt dahinter?
Anne hat das schon sehr schön eigentlich beschrieben. Im Endeffekt ist es wirklich die Idee, dass man eben durch Sonnenlicht oder überhaupt durch Licht ein Molekül in einen angeregten Zustand versetzt, was eben eine höhere Energie hat. Und der Vorteil ist, dass eben dieser höhere Energiezustand länger stabil ist. Und damit braucht man im Gegensatz zu anderen Speichern, wie zum Beispiel die normale Solarthermie, die jeder von seinem Dach kennt, keine Isolation, weil eben die Energie steckt in der Bindung und nicht jetzt in wirklich Wärmeenergie. Erst wenn man das Molekül zurückschaltet, und da kann man natürlich verschiedene Trigger benutzen, man kann den Katalysator nehmen, man kann Wärme nehmen, man kann Elektrizität nehmen, dann wird eben diese Bindung wieder zurückgeschalten und dann wird diese Bindungsenergie eben in Form von Wärme frei.
Mhm. Lassen Sie uns mal kurz vielleicht einen großen Überblick bekommen zu den Prinzipien, wie man Sonnenenergie ernten kann. Was gibt es da für verschiedene Bereiche? Es gibt ja viele Prinzipien der Energie von der Sonne quasi zu nutzen. Geben Sie uns mal einen kurzen Überblick, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten?
Ich sage jetzt mal, das ist eine schwere Frage, weil im Endeffekt alle Energie auf der Erde irgendwie zur Sonne zurückzuführen ist. Ja, und da kann man jetzt sagen, selbst Erdöl oder Erdgas waren mal irgendwelche Pflanzen und auch die sind durch Sonnenlicht entstanden. Also ist es im Endeffekt auch gespeicherte Sonnenenergie, die wir jetzt verbrennen. Wenn Sie jetzt auf direkte Maßnahmen eingehen, dann ist natürlich sicher die Solarzelle, wo eben direkt aus Sonnenlicht Strom gewonnen wird, eins der bedeutendsten, aber natürlich auch, was ich eben schon angesprochen habe, die Solarthermie, wo eben irgendein Wärmemittel, irgendein Träger erhitzt wird. Und das gibt es natürlich in verschiedensten Formen. Das kann Wasser sein, das kann irgendein anderes Gemisch sein, das kann irgendwelche Salzschmelzen sein, die da eben erwärmt werden.
Genau, und jetzt kommt als neues Prinzip oder als weiteres Prinzip ja Most dazu. Was verbirgt sich denn dahinter und was ist denn das Neue oder Spezielle daran?
Also erstmal muss man sagen, es ist kein neues Prinzip, weil das gibt es schon in den 70er Jahren und hatte damals einen gewissen Aufschwung, auch mit der Ölkrise, wurde dann aber eigentlich wieder vergessen. Aber schon damals haben japanische Forscher gezeigt, dass das Konzept funktioniert. Der Vorteil von Most ist erstmal der, dass wir im Endeffekt das Speichermedium und das Medium, was die Energie aufnimmt, das gleiche ist. Weil das Molekül selber nimmt die Energie auf, speichert die Energie und setzt sie nachher wieder frei. Das heißt, wir haben einen geschlossenen Kreislauf, was zum Beispiel, wenn man jetzt an eine Solarzelle denkt, wir brauchen noch eine Batterie dazu. Mhm. Und das brauchen wir zum Beispiel für ein MOS-Molekül nicht, weil das Molekül ist die Batterie, wenn man so will.
Genau, Frau Kunz, Sie sind ja organische Chemikerin, quasi handhaben oder handeln oder experimentieren mit Molekülen. Was für Eigenschaften muss denn so ein Molekül haben, um Energie einzufangen und zu speichern?
Ja, damit das als perfektes MOS-System hinterher funktionieren kann, gibt es da verschiedene Dinge, die das Molekül erfüllen sollte. Das ist zum Beispiel erstmal, dass das Molekül generell ein Photoschalter ist, also dass man es mit Licht in ein höher, also energetisch höher liegendes Isomer überhaupt überführen kann, also isomerisieren kann. Und dann sollte das Molekül, damit es als MOS-System funktioniert, auch idealerweise mit der Wellenlänge des sichtbaren Lichts, also der Sonne, geschalten werden kann. Also wenn das jetzt nur geschaltet werden kann durch UV-Licht, dann kann man das ja leider nicht in die Sonne stellen und die Energie der Sonne kann nicht genutzt werden. Dann sollte das effizient schalten, also möglichst, also das nennt man bei uns Quantenausbeute, das heißt, dass am besten pro Photon auch eine Photoisomerisierung stattfindet. Genau, das geht dann einfach um die Effizienz. Dann sollte natürlich in dem Molekül möglichst viel Energie gespeichert werden können. Das nennen wir bei uns die Energiedichte, also pro Masse idealerweise. Dann gibt es noch die Halbwertszeit, die beachtet werden muss. Da kann man aber sagen, dass das je nach Anwendung anders ideal wäre. Also zum Beispiel kann das von Azobenzol, mit dem ich mich beschäftige, hat unsubstituiert eine Halbwertszeit von 4 Tagen. Dann kann die Energie eben kürzer gespeichert werden. Es kann aber auch sein, dass es länger gespeichert werden soll. Dann muss man das Molekül natürlich so verändern, dass es vielleicht Wochen oder auch Monate stabil wäre oder eben noch kürzer als 4 Tage. Das ist dann eben anwendungsbezogen, je nach Anwendung.
Also man kann an der Halbwertszeit drehen und sozusagen eine Eigenschaft maßschneidern, wie man ja gerne auch sagt.
Ja, korrekt.
Sie haben es gerade schon angedeutet, was für Moleküle betrachten Sie denn? Was sind denn die so, ich sag mal, Entwicklungskandidaten für solche MOST-Systeme?
Also wir beschäftigen uns hauptsächlich mit den Azobenzolen. Das sind 2 Phenylringe, die mit 2 Stickstoffen verbunden sind. Mhm. Es gibt aber auch noch viele andere photoschaltbare Moleküle, die da gerade im Rennen sind, zum Beispiel die Norbornadiene oder Spiropyrane, Merocyanine. Was fällt dir noch ein?
Die Hydrofulvalene. Ich sag mal, Azobenzole kennen vielleicht die einen oder anderen, sind eigentlich bekannt als Farbstoffe und das schon seit fast über 100 Jahren. Mhm. Und bis vor kurzem wurden sie auch noch sehr intensiv eingesetzt, sogar als Lebensmittelfarbstoffe. Mhm. Sie haben eigentlich im Allgemeinen eine sehr durchdringende rote Farbe. Mhm. Das macht es natürlich auch angenehm und spannend, damit zu arbeiten, weil Farbstoffe sind halt immer eine tolle Sache als Chemiker.
Mhm. Ja, die wurden viel verwendet, um Fette zum Beispiel zu färben oder Textilien, also dass es dann so leicht rötlich aussieht.
Okay. 2 Fragen an die Chemie. Einmal, sind die giftig, ungiftig?
die Dosis macht das Gift, sage ich mal.
Das ist ja immer so.
Zweite Frage, sind die explosiv? Ist das gefährlich im Labor, Frau Kunz?
Das hört sich an, als wollten Sie,
also wenn Sie lachen,
TNT hinaus.
Also wenn Sie lachen, offensichtlich nicht.
Da ist auch ein Phenylring enthalten, okay, wie bei TNT oder sowas. Aber nein, die explodieren nicht. Damit kann man sicher arbeiten.
Okay. Versuchen Sie mal, Herr Wigner, dieses Doppelphenylring-System, also diesen Azobenzol-Stoff, mal zu beschreiben, wie das aussieht.
Also im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, als hätte man, wenn man seine beiden Hände nimmt und man streckt den einen nach oben und den anderen nach unten, dann ist das sozusagen die Grundform. Und wenn wir jetzt speichern und die Sonne einstrahlt, dann heben Sie eine Hand hoch, dass beide Arme oben sind. Dann sind die Hände Ihre Phenylreste und Ihre Brust ist sozusagen die beiden Stickstoffatome. Okay. Und das hat jetzt, Sie merken das selber, es ist viel anstrengender, das so zu halten. Entsprechend ist die Energie höher.
Das ist ein gutes Beispiel.
Und wenn Sie es dann wieder runternehmen, dann wird die Energie in dem Fall in Wärme frei. Sie schwitzen auch, das wäre sozusagen.
Okay. Also in dem Fall 4 Tage Hände hochhalten.
Genau, also da müssen wir mal sehen, was die Moleküle alles verbringen.
Man spricht da ja, Sie haben es schon genannt, auch von molekularen Schaltern. Schaltern lassen die sich so Schaltprinzipien auch für andere Sachen einsetzen als für die Energiekonversion oder ist das erstmal darauf beschränkt?
Ja, zum Beispiel Azobenzole sind dahingehend richtige Multitalente. Die werden nicht nur zur Speicherung der Energie der Sonne genutzt, sondern man kann das auch sehen, dadurch, dass es wie ein Schalter funktioniert, so als Informationsspeicher. Zum Beispiel den Computern kennt man das ja mit Nullen und Einsen. Da kann man die Azobenzole auch für verwenden mit der Cis- und Transform. Also das, was Hermann gerade erklärt hat, einmal eine Hand hoch, eine Hand runter oder einmal beide Hände nach oben. Aber auch in der Biologie wird das viel verwendet, zum Beispiel in Ionenkanälen, die dann schaltbar sind. Aber da gibt es viele, viele Anwendungen. Okay. Das ist das Schöne an Azobenzolen.
Lassen Sie uns jetzt mal imaginiert in Ihr Labor gehen. Also klar, Sie haben da den typischen ChemikerInnen-Kittel an. Was noch? Wie muss ich mir Sie vorstellen, so im Labor?
Ja, mit Kittel, Schutzbrille und dann findet man mich entweder in meinem Abzug oder in meiner kleinen dunklen Kammer.
Was machen Sie da?
Da bestrahle ich meine Moleküle, denn ich will natürlich gucken, wie die Schalteigenschaften sind, ob es tatsächlich die Moleküle, die ich synthetisiert habe, ob die dann überhaupt schalten können. Und da gehe ich natürlich erstmal nicht nach draußen, sondern benutze meine LEDs und bestrahle die Moleküle und schaue dann, was sie so alles können.
Was nehmen Sie am häufigsten in die Hand? Ein Reagenzglas, ein Pipettierinstrument oder was nehmen Sie am häufigsten in die Hand?
Ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was ich tatsächlich am häufigsten in die Hand nehme, aber es kommt mir so vor, als würde ich ständig eine Säule machen im Labor. Das benutzt man, um die Moleküle also sauber zu machen, dass quasi alle Verunreinigungen davon abzutrennen und da man, wenn man sich die Schalteigenschaften anguckt, das natürlich super sauber sein sollte, habe ich das Gefühl, ich verbringe sehr viel Zeit damit, meine Moleküle.
Und ich dachte, die Computermaus gehört dazu, aber offensichtlich machen Sie eher dann wirklich die grundlegende Chemie im Labor.
Okay. Ich glaube, das ist ein Vorteil der organischen Chemie, dass doch sehr große praktische Anteile sind und dass wirklich die Mitarbeiter sehr viel Zeit im Labor verbringen dürfen. Bei mir muss ich sagen, es ist sicher andersrum. Also ich habe sicher die Computermaus viel häufiger in der Hand als irgendwas anderes.
Okay.
Und würde mich freuen, wenn es eigentlich andersrum wäre.
Dann vielleicht an Sie beide gerichtet, wo lauern Gefahren? Das heißt ja wahrscheinlich, Chemie ist da, wo es stinkt und kracht oder so. Auf was müssen Sie achten? Ich meine, Sie haben ja eine Schutzbrille und oder sind das Standard-Tools, die man einfach so haben muss?
Das sollte eigentlich jeder organische Chemiker immer haben, also Handschuhe, Schutzbrille. Da würde ich schon sagen, ich sollte mir meine Moleküle jetzt nicht unbedingt über die Hände kippen, bevor ich nicht weiß, was das mit meiner Gesundheit macht. Aber was ganz Schlimmes, was mir passieren könnte, würde mir jetzt nicht einfallen.
Also ich würde mal sagen, das Wichtigste ist der Verstand, dass man immer mit Verstand im Labor stehen sollte. Und man muss klar sagen, es gibt sicher Gefahren, die aber alle kontrollierbar sind, weil ich meine, dafür sind die Mitarbeiter sind ausgebildet, wir machen immer die entsprechenden Sicherheitseinweisungen. Ich glaube, vielleicht die größte Gefahr, also die meisten Verletzungen im Labor sind Schnittverletzungen beim Spülen der Glasgeräte.
Das stimmt.
Und das ist sicher genauso wahrscheinlich wie zu Hause.
Wie im Haushalt.
Im Haushalt auch. Was sonst ist, wir sind ein organisches Labor, wir haben organische Lösungsmittel. Organische Lösungsmittel sind brennbar. Das ist sicher die zweite große Gefahr, die bei uns auftritt. andere Sachen wie Explosion oder toxische Sachen, dass man sich vergiftet, habe ich noch nie erlebt.
Okay. Zum Glück.
Zum Glück.
Genau. Wir sprechen ja über die molekularen Schalter und ihre Kapazität, quasi Sonnenenergie einzufangen und zu speichern. Wo sind denn potenzielle Anwendungen in der Zukunft für technische Produkte zum Beispiel?
Ja, schön wäre es natürlich, wenn man das irgendwann mal als Flüssigkeit in einem Heizkörper verwenden könnte. Kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass draußen das Molekül mit dem Licht der Sonne geschaltet wird, in das energetisch höher liegende Isomer überführt wird. Dann wird das in die Heizung gebracht und dort von einem externen Trigger, wie zum Beispiel einem Katalysator, wieder zurück isomerisiert und da natürlich dann die Energie in Form von Wärme frei wird. Mhm. Und dann ist es ja ein Zyklus und es wird wieder nach draußen gebracht, kann wieder isomerisiert werden von der Sonne und weiter geht's. Okay.
Also im Zyklus reversibel, das heißt, das Molekül geht nicht kaputt im Schaltzustand.
Genau, das wäre ideal, dass man das quasi immer wieder verwenden kann. Mhm.
Okay. Also Anwendungen, die im Moment wirklich schon auch erprobt werden, sind, dass man diese Verbindung in Fenster einbringt und die dann tagsüber mehr oder weniger aufgeladen werden und die Sonneneinstrahlung verhindern, sodass das Haus oder das Gebäude kühl bleibt und über Nacht, wo dann eben draußen es kalt ist, die Wärme wieder abgegeben wird und darüber dann das Haus, die Wohnung, das Gebäude aufgeheizt wird. Mhm.
Bei energetischen Anwendungen unterscheidet man ja häufig zwischen stationären Anwendungen und mobilen Anwendungen. Ist also so die Flüssigkeit auch für mobile Anwendungen irgendwie geeignet?
Mobile Anwendungen in dem Sinne, wir erzeugen ja nur Wärme. Das muss man immer dazu sagen. Aber es ist zum Beispiel eine Herausforderung, wie erzeugt man die Wärme in einem Elektroauto? Im Moment passiert das eben auch durch Strom. Das heißt, das belastet die Batterie. Und in dem Fall wäre es zum Beispiel eine Idee zu sagen, wir etablieren solch ein MOST-System auch in Elektroautos, sodass damit eben dann die Reichweite vor allen Dingen im Winter auch verlängert werden kann, sodass wir eben die Wärme oder die Klimaanlage davon entkoppeln können. Okay.
Materialforschung ist für mich, neue Dinge zu entdecken.
Materialforschung ist für mich angewandte Chemie.
Schön, Frau Kunz. Welche Rolle spielt das ZFM in Ihren Forschungsarbeiten?
Momentan tatsächlich nur in dem Austausch mit anderen Wissenschaftlern, neue Ideen sich einholen.
Nee, da muss man wirklich sagen, jetzt unsere molekulare Forschung ist im ZFM sicher noch etwas unterrepräsentiert, die doch sehr festkörperlastig ist. Aber wir arbeiten sehr hart daran, das zu ändern. Und nichtsdestotrotz nutzen wir natürlich das ZFM auch durch seine Ressourcen.
Also Luft nach oben und auch viele spannende Optionen.
Auf jeden Fall. Das ZFM ist ja im Vergleich zur JLU noch sehr, sehr jung. Und ich denke, da ist noch wirklich viel zu entwickeln. Und es hat sicher noch eine große Zukunft.
Mhm. Also auch für NachwuchsforscherInnen quasi sich auszutoben, neue Sachen anzugehen.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt viel Spielraum für Neues.
Genau.
Wir sprechen über Moleküle. Frau Kunz, was ist denn persönlich spannend an Molekülen für Sie?
Ja, ich habe das eben schon mal angedeutet, dass es wirklich totale Multitalente sind und man kann so viel damit machen, schon eine kleinste Veränderung der Moleküle. Also wenn man zum Beispiel andere Reste an die Azobenzole packt, kann es komplett andere Eigenschaften haben. Das ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende geforscht. Man kann noch so viel machen. Das ist zum Beispiel an den Azobenzolen total schön. Außerdem für mich, wer mein Labor schon mal gesehen hat, mein Abzug ist komplett rot. Ich mache viel mit Farben. Die Verunreinigungen haben auch andere Farben. Es ist komplett bunt in meinem Labor. Ich mache viel mit Licht. Ja. Das ist das, was vielleicht an meinen Molekülen auch noch besonders ist.
Und Herr Wegner, was ist für Sie spannend, dass, ich sag mal, die Detailarbeit am Molekül oder das große Ganze neue Systematiken für die Energiewende oder neue Möglichkeiten für die Energiewende zu eröffnen durch Grundlagenforschung?
Sicher beides. Für mich, muss ich sagen, ist das Molekül quasi der Schlüssel für alles, weil im Endeffekt geht alles auf die molekulare Grundlage. Man kann natürlich sagen, wenn man dann in Polymere geht, aber das fasse ich jetzt auch mal alles unter Molekül und molekularer Ebene zusammen. Deswegen finde ich halt, wenn man die versteht und weiß, wie die funktionieren, wie die hergestellt werden können, damit steht einem die Welt offen und damit kann man auch die momentan gesellschaftlichen Probleme lösen. Und deswegen ist Grundlagenforschung so wichtig und das ist das, wo ich halt denke, mich faszinieren die Details, mir faszinieren die Zusammenhänge, aber da ist eben auch das Anwendungspotenzial dahinter. Mhm.
Gesellschaftliche Probleme lösen ist jetzt das richtige Stichwort, denn zum Abschluss unseres Podcasts formulieren wir häufig Wünsche. Was würden wir denn gerne erfinden oder entwickeln, was ein gesellschaftliches Problem löst oder etwas Neues erstehen lässt? Also was würden Sie, Frau Kunz, Sie, Herr Wegner, als Materialforscherin erfinden wollen? Was fehlt?
Ja, ich würde mir wünschen, dass ich im Rahmen meines Doktors auf jeden Fall einen Beitrag dazu leisten kann, dass vielleicht nicht mit mir, aber dass Leute, die nach mir kommen, vielleicht tatsächlich das perfekte MOS-System entdecken und das tatsächlich irgendwann mal vielleicht in einer Heizung wiederzufinden ist.
Ich sehe so viele Sachen, die ich gerne entwickeln möchte.
Das Wir brauchen nur ein Beispiel.
Also ich denke, ein MOS wäre super, wenn das irgendwann mal funktioniert, das Konzept. Mhm. Im Moment denke ich, den Impact für die Gesellschaft hat sicher Wasserstoff. Und ich glaube, da ein wirklich sicheres, effizientes System zur Generierung, Speicherung und Verarbeitung, das ist sicher ein grundsolides chemisches Problem, was sicher auch in der nächsten Zeit gelöst wird. Da bin ich ganz zuversichtlich.
Okay. Und das war auch schon unser Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. Ich bedanke mich bei unseren Gästen. Anne Kunz, Doktorandin am Institut für Organische Chemie der JLU. Viel Erfolg noch in Ihrer Promotion.
Vielen Dank.
Und Professor Hermann Wegner, Professor am Institut für Organische Chemie der JLU. Viel Erfolg für Ihre Forschung.
Vielen Dank.
Unseren Podcast findet ihr auf der Homepage des ZFM unter www.uni-gießen.de/ZFM oder auf den verschiedenen Podcast-Plattformen im Internet, etwa Spotify und auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Gießen. Natürlich sind wir interessiert an euren Kommentaren, Feedback und Rückmeldungen, am besten an die E-Mail-Adresse info@lama.uni-gießen.de. So danke ich fürs Zuhören und Dranbleiben. An den Mikrofonen verabschieden sich Martin Schäfer,
Anne Kunz
und Hermann Wegner.
Und an der Technik
Martin Güngerich.
Vielen Dank.
Materials World, der Podcast des ZFM.